Tja, mal wieder Stuttgart 21, da verschwindet man im Untergrund. Das ist irgendwie vernünftig, weil oben ist ja relativ warm. Aber auf der anderen Seite ist es auch ausgesprochen unvernünftig. Ich bin jetzt hier mit Werner Sauerborn verbunden, aber ich habe mich kurz verkundig gemacht. In Stuttgart, da gibt es ja auch noch eine andere Geschichte. Und zwar ist diese Gipskeuperschicht. Ich bin gerade in Staufen und die haben da gewisse Hebungsrisse irgendwann mal mitgekriegt. Und wenn man sich Stuttgart 21 anhört, da gab es ganz, ganz viele Kritikpunkte an Stuttgart 21. Und die Bauern und Bauern und Bauern, also die bauen da schon länger dran rum. Da müsste man eigentlich keine temporäre Baustelle hinschreiben, sondern da könnte man schon was in Stein meißeln. Und durch Stein meißeln die da unten immer noch irgendwie vor sich hin, beziehungsweise ja, erledigen die einen oder anderen Sachen. Unter anderem jetzt werden wieder erneut elektrische Leitung, glaube ich, verlegt oder sowas in der Richtung. Aber ich rede am besten gleich mal mit Werner Sauerborn über die ganzen Geschichten, die es da um Stuttgart 21 immer noch gibt. Also erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, Grüße, Radio Dreiecksland.
Ja, das heißt, wo stehen wir denn jetzt? Wir haben eine neue Chefin, Evelyn Palat. Das heißt, die ist nicht mehr so neu. Die hat sich inzwischen ein bisschen eingearbeitet. Und da gab es vor kurzem einen Lenkungskreisausschuss und da gab es vor kurzem Neues oder gab es da vor kurzem Altes?
Na gut, es gab Altes in neuen Schläuchen, würde ich sagen. In der Tat, der Lenkungskreis hat getagt. Und das hat natürlich schon im Vorfeld Schlagzeilen gemacht. Ich glaube, das werden die meisten auch eurer Hörer mitbekommen haben. Stuttgart 21 soll erneut teurer werden, nochmal 3 Milliarden. Das ist mehr, als anfangs überhaupt für das ganze Projekt geplant waren. Jetzt auf 14,5 Milliarden kann man gleich dazu sagen, der SWR sagt, eine Vollkostenrechnung, die alle so in allen Nebenhaushalten versteckten Kosten mit einbezieht, sieht das Projekt schon bei 25 Milliarden. Das ist das eine. Und das andere ist, die Inbetriebnahme wurde erneut vertagt. Das war ja eigentlich ein guter Move von Frau Palla, die gleich mit Beginn ihrer Amtszeit gesagt hat, bevor wir da überhaupt weitermachen, muss erstmal geguckt werden, woran liegt das eigentlich, dass da dauernd alles schief geht. Hat eine Kommission eingesetzt und hat die ein halbes Jahr tagen lassen. Die hat jetzt ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist jetzt in dem Lenkungskreis auf den Tisch gelegt worden. Und Lenkungskreis ist praktisch die Runde, die über den weiteren Verlauf des Projekts entscheiden soll. Da sitzt das Land, die Stadt Stuttgart, die Bahn und auch noch die Region Stuttgart drin. Wir nennen das aber eher Ablenkungskreis, weil da offensichtlich nicht alle Sachen auf den Tisch kommen. Da wird halt von der Bahn was eingegeben und die anderen nicken ab. Das ist also eher ein Ablenkungskreis als ein Lenkungskreis. Aber immerhin, da wurde jetzt vorgestellt, was vorgesehen ist. Und da wurden also diese 3 Milliarden Mehrkosten, die völlig nicht dargestellt wurden. Womit sind die begründet? Was ist teurer geworden? Sind die überhaupt realistisch? Und die Verlängerung der Verschiebung der Eröffnung des Projekts. Da wird es eine schrittweise Eröffnung geben. Da öffnen sie hier mal ein bisschen, da ist was fertig geworden. Und am Ende in der Vollversion dieses Projekts würde es erst 2033 fertig werden. Und das kann man mit Fug und Recht auch in Frage stellen, weil es ist im Grunde nichts richtig dargestellt worden in dem Lenkungskreis. Selbst den Projektpartnern, die das Ganze ja die ganze Zeit mitgetragen haben, wurde dieser Bericht der Konzernrevision, auf den sich all diese Veränderungen, jetzt Verschiebungen und mehrere Milliarden, begründet, dieser Bericht wurde auch dem Lenkungskreis, geschweige denn der Öffentlichkeit, vorgestellt. Man muss sich also mal vergegenwärtigen, es handelt sich hier um ein bundeseigenes Unternehmen und die Beteiligten, die das steuern sollen und die Öffentlichkeit, die nachher für diese Milliarden und diesen ganzen Ärger, den wir seit Jahren mit diesem Projekt haben, im Grunde die Opfer sind, denen wird vorenthalten, warum es jetzt wieder diese Verschiebung gibt. Also die haben es mit ein paar Folien da bewenden lassen und das ist natürlich unbefriedigend. Und wir sind uns schon sehr sicher, das werden wir auch nicht auf sich beruhen lassen, sondern wir werden nach dem Umweltinformationsgesetz hier die Herausgabe dieses Berichts fordern. Also das ist das eine. Dann ist natürlich die große Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für das, was hier passiert? Und da hat man eine ganz geschickte Lösung gefunden. Man hat nämlich gesagt, sind Managementfehler. Das heißt, es sind die Leute, die das Projekt technisch organisiert, geplant und am Ende durchgeführt haben. Das hat den Vorteil, die meisten, die da in Frage kommen, namentlich wird da keiner genannt, die sind sowieso schon teilweise weg. Teilweise übrigens auch in die Baufirmen gewechselt, die den Auftrag für den Bau des nächsten Tunnels bekommen haben. Das ist ein Grenzfall von Korruption, würde ich sagen. Und Frau Paller selbst ist natürlich, hier kann man nicht in Verantwortung ziehen, weil sie ist ja erst kurz dabei. Und vor allem ist es schick für die Projektpartner. Die zeigen alle mit dem Finger auf die Bahn. Die hätten das alles vermasselt und sie sind fein raus. Sie sind sozusagen Opfer. Das Land, die Stadt Stuttgart, sie sehen sich jetzt als Opfer, sind hell empört über die Verschiebung und über die neuen Milliarden. Aber sie selbst könnten eigentlich gar nichts dafür, weil das sei ja ein Projekt der Bahn. Die Tatsache ist aber, dass sie das die ganze Zeit sehr gefördert haben, sehr betrieben haben. Immer wieder, wenn es Kostensteigerungen, Verschiebungen gab, haben sie gesagt, ist zwar blöd, aber müssen wir unbedingt weitermachen. Sie sind im Grunde mitverantwortlich und diese Verantwortungsfrage müsste wirklich mal nicht in einem Lenkungskreis, wo man sich dann selbst entschuldet, sondern im Grunde vor Untersuchungsausschüssen und am Ende vor Gerichten geklärt werden.
Das heißt eigentlich fast wie immer, sprich, es geht weiter. Kann man dieses Weiter als so verstehen, dass man jetzt schon die Hälfte der Meerenge durchschwommen hat und das Zurückrudern bzw. Zurückschwimmen kräftezehrend und vor allen Dingen weiter wäre, als an das andere Ufer zu schwimmen? Wobei, wenn ich das richtig verstehe, das andere Ufer auch immer mehr und mehr irgendwie entschwindet und irgendwie sich doch weiter zurückzieht, sprich, dass da immer mehr drauf auf die Leute zukommt.
Ja, also wenn man das aus der Sicht des geplanten Projekts sieht, dann muss man sagen, dass die zu 90% fertig sind. Nur, es gibt eben unendlich viele Probleme, die auch nach dem, was jetzt erzählt wurde, in dem Untersuchungsbericht und dem Konzernrevisionsbericht überhaupt nicht vorkommen. Es geht da überhaupt nicht um Brandschutz, es geht nicht um das, was du eben gesagt hast, Anhydrithebungen, großes Risiko bei dem Projekt. Es geht nicht über das Überflutungsrisiko, es geht nicht um die Gleisneigung, die es in keinem Bahnhof, großen Bahnhof der Welt gibt und schwer mit dem Risiko, dass Züge wegrollen, verbunden ist. All das ist nicht thematisiert und insofern ist es schwer zu sagen, in welcher Phase jetzt das Projekt ist. Ist das wirklich 20% vor Fertigstellung? Nein, ist es bei weitem nicht, weil die ganz großen Probleme sind nicht auf den Tisch gelegt, die sind nicht erörtert worden. Und natürlich, nachdem die schon so weit sind, kann es jetzt nicht darum gehen, alles wieder abzureißen und sozusagen wieder auf Null zu gehen, wie beim Monopoly, sondern es wird darum gehen, und das ist jetzt unser Hauptanliegen, dass man auf jeden Fall den Kopfbahnhof verhält. Es ist also so was von unverantwortlich, sozusagen, wir machen da unten fertig und dann reißen wir oben alles ab. Bei einem Bahnhof, von dem eigentlich jeder Fachmann weiß, dass der nie und nimmer sicher ist, nie und nimmer die Funktionen erfüllen wird, die ein Bahnhof einer Metropolregion erfüllen muss, da kann man nicht einfach den Kopfbahnhof abreißen. Und jetzt ist es ja so, dass sie, nachdem die Frist jetzt nochmal verlängert ist, der Neueröffnung, der Eröffnung, die wahrscheinlich gar nicht kommen wird, dass sie auf jeden Fall mal 5 Jahre diesen Kopfbahnhof bis 2031, 32 auf jeden Fall erhalten müssen. Sonst gibt es keinen Bahnverkehr mehr in Stuttgart. Und um den erhalten zu können, müssen Hunderte von Millionen Euro investiert werden, weil der natürlich richtig runtergefahren ist. Da hat ja keiner mehr was investiert. Da ist das Stellwerk am Ende seiner Leistungsfähigkeit, dauernd fällt es aus, dauernd werden Züge umgeleitet oder haben Verspätungen. Und da ist sich die Bahn schon im Klaren, dass sie da was machen muss. Aber auch da gab es keine klare Aussage, was muss gemacht werden, wie viel kostet das. Und sie verdrängen das Problem einfach, weil sie weiter, als hätten sie sich darauf abgesprochen, das ganz standfest zu behaupten, es wird spätestens 33 alles funktionieren. Das ist ein super Projekt, als hätte es eine Absprache gegeben. Das muss man jetzt ganz standfest vertreten, damit kein Zweifel daran besteht, dass es weitergehen wird.
Der Kopfbahnhof, der war ja einer der zuverlässigsten Deutschlands, bis man angefangen hatte, irgendwie unterirdisch zu graben. Woran liegt es, dass jetzt der Kopfbahnhof nicht mehr so zuverlässig ist, nur einfach an fehlenden Investitionen, oder ist er auch so schon überlastet gewesen?
Nein, also bevor man gebaut hat, war er nicht überlastet. Er hat eine sehr hohe Kapazität gehabt, die der Tiefbahnhof nie haben wird. Aber natürlich hat man die Gleise etwas verkürzen müssen, um da dieses Baufeld freizumachen für den Tiefbahnhof. Das hat schon ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Und vor allem hat man ja seit Jahren nichts mehr investiert. Man hat ja gedacht, man ist Ende der 10er-Jahre mit dem Projekt fertig. Und dass es jetzt schon 5, 6, 7 Jahre mehr sind und jetzt nochmal 5 Jahre mehr werden und wahrscheinlich noch mehr werden, das hat natürlich keiner gedacht. Man hat halt nichts investiert und dementsprechend muss da jetzt ganz kräftig nachgearbeitet werden. Und da werden wir auch Vorschläge machen, weil es nicht nur um den Erhalt der 16 Gleise, und zwar funktionsfähigen Erhalt geht, es muss auch moderne Technik eingebaut werden. Es muss auch einen besseren Zugang von der Stadt zum Kopfbahnhof geben, nicht diese sogenannten bundesweit, ja weltweit bekannt gewordenen Fernwanderwege, wo den Leuten seit Jahren, tausenden Menschen täglich wird das zugemutet, durch diese Umwege zu den Kopfbahnhofgleisen zu kommen. Da muss es dringend und nicht erst Ende 27 Verbesserungen geben. Also das alles, das muss jetzt in den Fokus, und wir haben vorgeschlagen, was da aus dem Tiefbahnhof werden soll. Da soll man jetzt mal eine vorweggenommene Inbetriebnahmeprüfung machen. Man soll jetzt nicht weiter bauen, einfach weiter Milliarden investieren, um dann nachher festzustellen, dass es gar nicht genehmigungsfähig ist, weil die keinen Brandschutz haben. Da haben wir gesagt, jetzt macht doch jetzt diese Inbetriebnahmeprüfung, simuliert sie, so wie es nachher gemacht werden müsste, und dann werdet ihr wissen, ob das, und wir meinen, dass das am Ende gar nicht genehmigt werden kann. Dann spart euch mal lieber die Milliarden und überlegt euch was Besseres. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt in den Kopfbahnhof investieren.
Ja, das hört sich zumindest mal vernünftig an, wenn man sozusagen hier im Zweifel ist, ob die eine Sache funktioniert, dass man die andere Sache zumindest noch funktionsfähig hält.
Funktionsfähig ist er jetzt noch. Also ich meine, was heißt funktionsfähig? Also es ist noch keiner ums Leben gekommen, es hat noch keine größeren Katastrophen gegeben, aber er ist nicht funktionsfähig im Sinne von zuverlässigem Bahnverkehr. Das ist er nicht, und deswegen muss da wirklich schnell und in großem Stil investiert werden. Da würden wir gerne mal Pläne sehen.
Das waren Schlussworte, beziehungsweise keine Schlussworte, sondern waren Anschlussworte, weil man kann natürlich gespannter darauf sein, wie sich die Sache weiterentwickelt. Zumindest können wir froh sein, dass wir hier in Freiburg wohnen und eben nicht in Stuttgart. Ich habe geredet mit Werner Sauerborn, und Werner Sauerborn ist immer noch bei den Kopfbahnhofbefürwortern und sucht nach Alternativen für, ja, die unterirdische Bahnstation. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich danke auch. Tschüss.